B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Ja, schön, dich zu sehen. Ah. Da bist du ja wieder.
Ich freue mich auch, dich zu sehen.
Du hast mir so gefehlt.
War schrecklich die letzten 2 Wochen ohne dich.
Ja, jetzt Streicher vom Band bitte dazu. Wie geht es dir denn?
Ach, frag nicht.
Na gut, dann frage ich nicht.
Mein psychosomatischer Arzt sagt, dass Menschen, die sich mögen, sich nicht fragen sollen, wie geht es dir, sondern was machen wir gleich Schönes?
Ach so, was machen wir denn gleich Schönes?
Alles. Wir zeigen nochmal das ganze Farbenspiel unseres Formates.
Ja, okay.
Das wir sind ja ein Service-Format, wir sind ein Boulevard-Format, wir machen Society-Berichte, wir machen Lebenstipps.
Mhm. Und wir verbreiten immer gute Laune, oder?
Und Hoffnung.
Wir versuchen es wieder, heute auch. Ich hatte Freitag wirklich gute Laune, weißt du das?
Weil
ich
Nein.
Ich gucke ja immer an alle Ticker gleichzeitig, weißt du ja, ne? Mit meiner großen Redaktion, wir sind ja alle, Gruß an Ingo.
Du, der Sven.
Und der Ingo.
Der Böttcher. Ja. Und kam, was hat der
kam im Bild Live-Ticker morgens um 7:30, glaube ich, mit Ausrufezeichen die Meldung, der Wähler macht endlich das Maul auf. Und da habe ich gedacht, super, besser spät als nie. Es hielt aber auch nur 12 Sekunden, weil da stand, der Wahl macht endlich das Maul auf.
Ach so.
Also der, wie heißt der? Schabi, ne? Schabi Valonso. Weil er ja vor Scharbeutz gesichtet worden ist. Das beschäftigt ja die Menschen. Mich nicht so. Schade. Also er war das war nicht der Wähler. War nur der Wahl.
Timmy heißt er, oder?
Ja, ach so, Timmendorf. Ja, stimmt.
Darf ich in dem Zusammenhang der Familie Streeck gratulieren zum Familienzuwachs? Hendrik Streeck und sein Mann Paul Zubal haben ja Nachwuchs bekommen. Sie haben sich ein ukrainisches, AIDS-krankes Pottwalbaby adoptiert.
Tatsächlich. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wie heißt denn das Kleine?
Das weiß man noch nicht, aber es war ein großer Bericht in der Gala.
Deine Lektüre. Ja, da gratulieren wir natürlich ganz herzlich. Wie geht's denn der Mutter?
Also, der Mutter des Pottwals?
Wer ist denn die Mutter? Die beiden? Also wer von den beiden?
Sind beide Mütter und Väter. Das sind so klassische Rollenklischees, darüber müssen wir nicht weitersprechen.
Stimmt. Auch wieder wahr. Wollen wir den gleichen?
Älter 1, älter 2.
Ja. Wollen wir denn dann direkt zu Frau Halali? Und,
ja, das passt.
Passt doch herrlich, oder? Weil das ist mir ja auch, das fand ich eben letztlich inkonsequent. Wir wollen gerne mal daran erinnern, was geschehen ist. Frau Halali hat in ihrer Boulevardsendung den Herrn Peklo, heißt er, befragt, den Vorsitzenden des Bundesdeutscher Polizeibeamter. Und damit wir nicht irgendwie, also damit wir ihn richtig zitieren, wollen wir das mal lieber hier lesen, Sven, wenn es nach der Statistik geht, eben keine Beziehung zu einem Mann eingehen, ganz grundsätzlich, da das Risiko erheblich höher ist, Opfer von psychischer oder physischer Gewalt zu werden. Das war seine Empfehlung zum generellen Umgang mit Männern. Frau Halali hat sich dafür sehr bedankt und das Gespräch dann auch beendet, was ein schönes Schlusswort, finde ich. Nur es ist nicht eigentlich
was,
nicht
zu Ende was findest gedacht. Du daran diskutabel?
Ich finde es nicht zu Ende gedacht, genau wie die geäußerten Forderungen, alle Männer zu kastrieren, das ist mir alles zu halbherzig.
Weil die Natur hat da ja andere Lösungen gefunden. Du kennst es bei den Bienen zum Beispiel, die Drohnen, die werden ja alle abgemetzgert nach dem Königinnenflug.
Die Drohnen? Sind das ukrainische Drohnen?
Die männlichen Bienen heißen auch Drohnen. Die sind nach den ukrainischen Drohnen benannt worden, tatsächlich. Das heißt, du wärst für so eine Art Knabenschreddern direkt bei der Geburt?
Also ich, ehrlich gesagt, bin da ja so neutral, aber ich glaube, wenn ich die Frauen um mich herum und auch ein bisschen weiter weg höre, dann sollen sie doch bitte offen zugeben, dass sie die Männer eigentlich gerne alle schreddern oder weghaben möchten.
Hat sich Madonna nicht noch stark gemacht für die Notwendigkeit des Mannes?
Ja, es war früher so, das war ja beliebt. Madonnas Aussage kennen wir ja alle. Ne? Also Männer gibt es, weil Vibratoren nicht Rasen mähen können. Also dieses Problem ist ja, glaube ich, seit längerem aus der Welt. Und wir sind auch beide Utilitaristen, oder wie das heißt. Man muss sich ja fragen, was soll denn das? Wozu brauchen wir denn die Männer noch?
Also zum starke Schulter haben, um sich dann auszuholen.
Ja, das kann man ja auch mit gut trainierten Frauen machen. Und die sind ja nicht so gefährlich. Also wenn man dann sagt, wir haben doch jetzt, wir haben sowohl KI-Freunde und Freundinnen, das möchten ja die Hälfte der Menschen auch unbedingt. Wir haben dann Optimus, Prime, Terminator von Boston Dynamics, die natürlich mit verschiedenen Aufsätzen sowohl Rasen mähen als auch das andere erledigen können. Und wozu braucht es dann noch diese gefährlichen Männer?
Zur Befruchtung, zur Fortpflanzung von Frauen braucht es Männer. Aber da gibt es ja diese praktischen Samenbanken.
Genau, das gibt es ja hier. Also in Dänemark ist das ja sehr beliebt. Da musst du ja, kannst du ja aussuchen im Katalog, auf dem Sofa zu Hause, was du möchtest. Also Dolph Lundgren und Einstein in Kombi. Und kriegst dann das entsprechende Produkt zum Selbstapplizieren per Post.
Kannst du an deinen Roborock Staubsauger Vibrator anknüpfen?
Ja, nur, ich meine, dann kann man natürlich sagen, wir können ja auch noch irgendwelche kleinen Zuchtanlagen, dass man sich das vorher mal anguckt, was man denn da so, von welchem man denn die Gewebeprobe möchte.
Ich will sagen, Madame Tussauds Musterausstellung.
Ja, ich finde, man kann es doch mal, muss es doch mal offen diskutieren. Wir sind ja nun mal zu viele und unsere beliebte Made-Kampagne in Kanada hat ja nun inzwischen auch mehr Menschen getötet als. Ach, lassen wir das. Also.
Nein, ich habe lange darüber nachgedacht. Ich hatte eine schlaflose Nacht, ich kann es jetzt mal gestehen, weil der Mann an sich ja tatsächlich nach dieser Kotzen-Nutzen-Abwägung tatsächlich jemand ist, der mehr Schaden anrichtet, als dass er Gutes stiftet, nicht nur gesellschaftlich, sondern auch in den Ehen. Mhm. Ja? Wofür brauchst du uns? Und dann ist mir ein Punkt eingefallen, für den wir unverzichtbar sind.
Ach Gott sei Dank, ja, dann schieß mal los.
Für an etwas schuld sein. Wir brauchen die Männer, um eine gesellschaftliche Erklärung für die Existenz des Übels zu haben. Mhm. Der Mann, wenn der Mann nicht mehr existiert, wer soll denn dann schuld sein?
Aber ja, dann.
Das raubt dem Erklärungsnarrativ in vielen Beziehungen und auch in der Gesellschaft doch die Grundlage.
Ja, überzeugend einerseits, aber andererseits wäre danach die Welt ja auch das Paradies ohne Männer. Es gäbe also gar keinen Grund mehr, irgendjemandem die Schuld für was zu geben, weil es nichts Negatives mehr gibt.
Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich keine geschlechterstypischen DNA-Vergleiche mache, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass sozusagen zur Natur des Weiblichen der Reflex der Schuldzuweisung gehört. Mhm.
Ja gut, aber dann können wir vielleicht, okay, ja, dann lassen wir halt 1000 eingesperrte Männer übrig, oder? Ginge das nicht? Das ist dann unsere.
Oder so ein Männersimulator. Obwohl, ist Geschlecht nicht so sozial konstruiert? Das war mein nächster Gedanke.
Ja, das ist natürlich ein.
Dass man sich sozusagen vor dem Schreddern retten kann, indem man sich als Frau konstruiert. Und dass die Frauen nach Bedarf Sündenböcke produzieren, indem sie Männer konstruieren.
Ich glaube, wir kommen der Sache langsam näher. Also, das wäre aber doch am Ende eine Win-Win-Win-Win-Situation, außer für uns. Also
wir absolut
sind tot. Aber für alle anderen, für den Planeten, für die Frauen, klar, die Feinheiten muss man besprechen, was du gerade sagst. Also Sündenböcke müssen dann irgendwo gezüchtet werden. Aber vielleicht kann man das ja kombinieren.
Möglicherweise.
Also, dass die Herde der Zucht Dolph Lundgrens auch gleichzeitig schuld ist.
Ach so.
Aber eingesperrt.
Guter, sehr, sehr guter Gedanke.
So, vielleicht
darf ich das gleich in Richtung Sprachservice weiterleiten? Ich grübele häufiger über die sprachlichen Feinheiten nach. Mhm. Und zum Thema soziale Konstruktion von Geschlecht wollte ich dich mal fragen, welches grammatische Geschlecht hat denn die Zapfsäule?
Das ist ja sehr schön. Wie kommst du denn da jetzt hin? Ja, das ist das ist die Zapfsäule.
Aber ist das nicht völlig, völlig unrealistisch, wenn man sich mal anguckt, was für einen langen Schwanz die hat?
Matthias, das ist nicht die Zapfsäule, die einen langen Schwanz hat.
Ich dachte schon.
Nein, das ist der Zapf.
Was schiebe ich denn in meinen Tank?
Dann den Zapfhahn.
Ja, der Zapf.
Ist maskulin. Es gibt keine Zapfhenne.
Ach so.
Also, die Säule.
Ich wollte euch, also ich denke mal, so phänotypisch könnte es auch der Zapfsäule sein. Aber die Wahrheit ist tatsächlich, es ist das Zapfsäule.
Moment.
Es ist das kleine Schwein, das mir das Geld aus der Tasche zieht. Die Zapfsau, das Zapfsäule.
Du fährst zu oft um kurz nach 12 zur Tankstelle, kann das sein?
Ja.
Tankstele heißt das.
Wir kriegen übrigens von unseren Zuschauern 1000 Euro Tankrabatt.
Kriegen wir? Jeder?
Ja, hat der Friedrich Merz beschlossen.
Ach so, wusste ich nicht. Aber ich will nicht kurz wegen die Säule, also das stimmt ja nicht, das ist doch nicht die kleine Sau.
Doch, Säule. Das ist die Sau, die mir das Geld aus der Tasche zieht.
Ja, aber das sind doch Säulen, die am Tempel der Motorisierung stehen. Oder?
Ach so.
Das ist so gemeint. Die Säulen sind doch nicht die kleinen Schweine, das sind diese großen. Kennst du doch große griechische Dings. Also, das sind keine Schweine.
Keine kleinen Schweine,
aber nein. Das ist doch. Den Tankstelen.
Tankstelen.
Ja, das sind 1000 Euro, kriegen wir was? Benzinrabatt.
Ja.
Von Frau Schnitzer. Die hat doch gesagt, das kostet ja alles nichts, diese
ja.
Preis, irgendwas ja auch stimmt.
Eben.
Gut.
Also, wer sich ein Auto leisten kann, sollte sich auch das Benzin leisten können, finde ich. Also, wer A sagt, muss auch B sagen.
Ja, und wer eine Arbeit hat und zu der er mit dem Auto fährt, der kriegt ja auch ganz viel Gehalt und soll sich da eine Gehaltserhöhung holen. Ist auch kein Thema. Wo ist das Problem? Wollen wir denn, das haben wir noch kurz, weil du gerade sagtest, wir sind ja auch ein Verbrauchermagazin, wollen wir kurz über den Shop noch reden? Ich weiß nicht genau, oder willst du anders?
Nein, auf jeden Fall. Du hast eine brillante Idee. Ich bin ein bisschen gekränkt, weil normalerweise bin ich ja derjenige, der diese Trendprodukte scoutet und dann in den Shop stellt, aber diesmal bist du mir ein bisschen voraus und ich muss neidlos anerkennen, es ist ein geiles Thema, was du da aufmachst.
Weiß ich nicht, ich habe einfach die Firma Apple.
Moment mal eben, ich höre jetzt nichts mehr. Ich hatte einen Tonausfall.
Du hast einen Tonausfall?
Bei mir? Ab die Firma Apple.
Ja, dann liegt das an mir.
Wieder weg.
Warte, weg? Okay, pass auf. Technisches Problem. Wir werden das jetzt gleich gelöst haben. Hallo, hallo, hallo. Jetzt hörst du mich.
Jetzt höre ich dich.
Genau. Das Problem ist, ich habe eben dieses aufgemacht und das hat uns den Ton geklaut. Also die Firma Apple hat ja neue Produkte auf dem Markt. Einmal ein neuer AirPods, so heißen die, glaube ich. Die sind hier drin. Ich mache sie nicht auf, sonst schneiden sie uns den Ton ab. Und es gibt auch ein neues iPhone. In Verbindung, ich habe das getestet, funktioniert das als Babelfisch. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Na klar, Douglas Adams ist der kleine Fisch, den man sich ins Ohr steckt und man versteht plötzlich alle Sprachen und man spricht sie auch.
Mhm, genau, und das ersetzt jetzt das neue Apple, die Apple-Kombi aus dem iPhone 17 und den neuen AirPods. Ist noch in der Beta-Phase, es sind noch nicht alle Sprachen in diesem Babelfisch möglich, aber es funktioniert. Also wenn ich mir jetzt dieses Ding ins Ohr stecken könnte und du mich dann volltextest in einer der vielen Fremdsprachen, die du kannst, oder ein anderer Fremdsprachler, dann kriege ich die Übersetzung direkt aufs Ohr.
Geil. Also
höre dann den Italiener oder Chinesen, sogar das ist schon da, auf Deutsch. Meine Antworten kann ich ihm dann, wenn er nicht selbst sowas im Ohr hat, auf meinem Smartphone zeigen, die werden ihm dann dort in seiner Sprache übersetzt. Das finde ich schon ganz gut und wir sollten ja überlegen, ob wir das in den Shop nehmen, oder?
Absolut, überleg mal, was das für die Völkerverständigung bedeutet.
Ja, das frage ich mich, ist das gut, wenn man versteht, was der andere sagt?
Ich finde schon.
Also in so Kriegssituationen war es vielleicht besser, wenn man...
Ja, wir vermeiden ja nicht Kriege dadurch, dass wir müssen ja reden und nicht schießen und deshalb.
Aber um das zu ergänzen, das würde ich dann.
Nur kurz, darf ich noch was dazu fragen?
Achso, ja,
du ergänzt erstmal.
Nee, mach mal gern.
Okay. Ist das, zensiert das auch die Sprache?
Ja,
also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, fick, fick, piep, du dumme, piep, 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 sagen würde, zensiert sich das oder würde ich dann irgendwie pornografische Inhalte formulieren möchte oder politisch inkorrekte Dinge oder Regierungskritik?
Ich werde das testen. Ich habe das mit meiner ersten Testperson, die mich nur auf Französisch vollgetextet hat, da habe ich sie nicht gebeten, mich zu beschimpfen, aber das kann ich sicherlich mal tun. Merke ich mir für nächste Woche.
Weil das ist ja die große Gefahr, dass ich dann zwar den Möglichkeiten habe, aber gar nicht überprüfen kann, was ich dann wirklich sage. Dann kommt ja dann irgendwie bei dem anderen raus, so ich sage Völker, Freundschaft und Frieden und dann übersetzt das Ding, ich erkläre dir den Krieg.
Das stimmt, wenn ihr beide solche Dinge habt, das könnte auch schief gehen, ja. Da ist sicherlich Platz für viel Schabernack für Programmierer.
Ja. Oh, Schabernack mag ich ja.
Ja. Aber gut, mehr Schabernack, das hier wäre die Variante, das zweite für unseren Shop. Das finde ich nämlich auch, du kennst das, aber die sehen tatsächlich genauso aus wie die Originale, sowohl von Oakley als auch von, das ist das hier, und Ray-Ban. Die arbeiten ja jetzt mit Meta zusammen. Und erinnern uns an die gescheiterten Google Glasses und so weiter, aber Meta ist jetzt einen Schritt weitergegangen. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit mit diesem Ding, höflich zu sein, endlich in der Fußgängerzone, Klarnamenpflicht in der Fußgängerzone, weil ich weiß, sollte der Mensch, der mir entgegenkommt, auch irgendwelche Facebook, Meta, Insta, WhatsApp Konten haben, weiß ich, mit wem ich es zu tun habe.
Das heißt, es scheint so ein Reiter bei der Person mit seinem Namen, seinem Einkommen, seinen sexuellen Präferenzen.
Einkommen weiß ich jetzt nicht, aber wir sind ja zumindest, muss ich ja nicht so unhöflich da durchlaufen, wenn ich irgendwie eine gut aussehende Frau ansprechen möchte und sagen, hallo Susanne, fährst du nächstes Jahr auch wieder nach Griechenland? Also ich war in dem Club nebenan, aber wir könnten ja dann uns auch treffen. Und da, wenn ich jetzt so sehe, wo du wohnst, dann fliegst du wahrscheinlich auch vom gleichen Flughafen wie ich.
Ist geil. Super.
Oder?
Hä? Was das zur Überwindung von Gräben zwischen Menschen beiträgt.
Ja. Gut, das betrifft nur noch Frauen unter sich demnächst. Dann haben wir ja besprochen, dass wir... Aber solange es noch nicht so weit ist, finde ich das eine ganz herrliche Idee von Meta. Es gibt ein bisschen
Widerstand. Und nimm doch den Datenschutz auch richtig ernst, finde ich.
Ja, es gibt ein bisschen Widerstand.
Also echt? Von diesen ewigen Nörglern?
Ja, in den USA hier nicht. Aber in den USA gibt es ein bisschen Bedenken.
Was haben die denn da? Die haben auch an allem was ausgesetzt. Haben die wieder ein Haar in der Suppe gefunden oder was?
Ja, ich glaube, man kann auch 30 oder 45 Sekunden filmen und das dann auch online stellen und so. Das, die sehen einfach schwarz. Was soll ich nochmal schwarz sehen?
Nein, wir finden, du siehst so scharf damit aus, ehrlich.
Was? Ich sehe so scharf damit aus?
Mit ja, meiner... Wahnsinn. Okay. Also ich glaube, wenn du die den ganzen Tag trägst, kommt keiner mehr auf die Idee. Puck die Stubenfliege.
Ja. Gut, machen wir. Dann kümmere ich mich mal, dass wir das hier, vielleicht kann man das ja auch noch ein bisschen erweitern. Ein paar Funktionen mehr.
Absolut.
Du hast ja recht, also eine Verknüpfung mit den Krankenakten und mit den Finanzamtsakten ist natürlich auch spannend, ne? Wenn man dann auch gleich weiß, was der andere so auf dem Konto hat.
Kann man die auch mit KI so als Augmented Reality nutzen, dass man gewissermaßen den Leuten auch noch ein Lächeln ins Gesicht zaubert oder irgendwie das Stadtbild etwas schöner gestaltet?
Du meinst, dass wir dann eine ganz andere Realität sehen hinter dieser Brille als die tatsächliche?
Ja, genau.
Ja,
was immer da noch Realität heißt.
Aber dazu muss man ja nicht in die Fußgängerzone und Menschen ansprechen. Das kann man ja auch zu Hause machen.
Ja, stimmt.
Mit den anderen Brillen. Also, dass man gar nicht mehr rausgeht.
Ja, stimmt.
Dies ist ja noch so Kontaktaufnahme zu tatsächlichen Menschen, die das nicht möchten.
Könnte ich mir sogar vorstellen, dass das gar nicht verkehrt ist, wenn Menschen wieder miteinander in Kontakt kommen.
Mhm. Gut, dann schauen wir mal, dass wir das noch besser hinkriegen und bieten das an.
Ja.
Für den dreifachen Preis, wie immer.
Natürlich.
Sollte das Finanzamt zuhören, mit dem ich mich die ganze Zeit rumschlage, Leute, wir sind nicht gewerbesteuerpflichtig und den Shop, den wir die ganze Zeit ansprechen, gibt es nicht. So, Klammer zu.
Ja, das war bitter nötig, das zu sagen.
Ja, sonst kommen wir ja gleich wieder und sagen, wir verdienen ja hier ganz viel Geld mit Affiliate-Marketing. Nee, machen wir nicht. Es gibt nur Tassen. Wenn jemand eine möchte, sagt Bescheid.
Apropos, ich muss mal einen Schluck trinken.
Ja, trink mal einen Schluck. Die sind aber auch schön.
Und wirklich jedes Getränk schmeckt um 10% besser, als wenn man so seine andere Tasse trinkt. Ernsthaft?
Ja, genau.
Ich muss mir die immer für unsere Sendung erobern in der Familie, weil die Mädchen immer das nehmen, weil sie ihren Kakao daraus trinken.
Ach Mann, Matthias, sag doch was. Wir haben doch noch welche. Ein paar sind noch, das Lager ist ja noch voll. Wir werden zwar gut beschützt, aber das, ich lasse dir morgen mal was zukommen.
Trendprodukt.
Ja, Trendprodukt, das keiner haben kann. Finde ich gut. Wollen wir denn über die beste Nachricht der Woche reden? Soll ich das mal?
Ich weiß gar nicht, was die beste ist.
Das hat mich letzte Woche total gefreut. Ich halte das mal hoch, so für dich und für alle. Ich hoffe, man kann das sehen. Kann man? Ja, ne?
Heino verklagt die AfD.
Richtig.
zeig nochmal. Das ist für unsere Podcast-Zuhörer. Sven hält eine Bild-Zeitung hoch.
Ja, ja.
Und die wo Pensionshammer bis zu 14,6% mehr für Beamte, während alle anderen weniger kriegen.
Mhm. Genau. Ich meinte nicht, dass Heino die AfD verklagt und auch nicht, dass leider Gnabry nicht mitspielen kann bei der WM. 14,6% mehr für Pensionäre. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für dich.
Ich kann nichts dafür.
Nein, ich weiß. Aber du bist ja auch noch nicht Pensionär, glaube ich.
Nein.
Aber irgendwann ja. Bis dahin wird das sicherlich noch weiter aufgestockt und habe das mit großer Freude gelesen. Weil
wir sind das heißt, um sozusagen den Privilegienabstand der Beamten zum Rest der arbeitenden Bevölkerung irgendwie aufrechtzuerhalten, kriegen die jetzt mehr Pension.
Mhm. Genau, die restlichen Privilegien bleiben ja auch. Ich habe dann auch mal so ein bisschen nachgelesen in den Beamtenforen, die sind eher empört, dass es nicht mehr ist, weil sie arbeiten so viel und in den letzten Jahren sind sie, glaube ich, auch nicht im gleichen Maße begünstigt worden wie die Politiker. Also von daher ist das, da kann man sicherlich noch nachbessern. Dies betrifft ja auch nur die Pensionäre. Also dass so ein Museumsdirektor im Ruhestand kriegt jetzt halt 9.000 statt 8.000. Und auch so Leute, so Botschafter und so, die kriegen halt alle 1.500 Euro mehr im Monat, was ja nötig ist.
Natürlich.
Aber die noch arbeitenden Beamten, da würde ich erstens sagen, das muss man auch da machen, diese 14%. Und ich würde ja auch dringend die Zahl der Beamten erhöhen.
Ja, wir haben viel zu wenig. Die Staatsquote, die ist viel zu gering und es gibt so viel, was liegen bleibt. Hast du mal bei einer Behörde angerufen? Da reißt ja kein.
Ja, habe ich letzte Woche viel versucht, das ohne da Details verraten zu wollen. Aber die sind im Homeoffice, habe ich mir dann sagen lassen. Und es ist ja auch jetzt so, dass man jetzt die Radieschen so ein bisschen gießen muss. Ja.
Also das ich finde, das ist ein richtiges Signal zur richtigen Zeit. Gerade jetzt, wo die Bevölkerung die Segnungen des Aufschwungs genießt und allenthalben die Dinge preiswerter werden, die soziale Sicherheit zunimmt, die Einkommen steigen, die Renten wieder sicher sind. Ich finde, irgendwann sind die Beamten auch mal dran.
Eben, du kennst ja meine Meinung dazu. Ich würde die Zahl der Beamten dringend erhöhen wollen. Und darf ich dir den Hintergrund mal so ein bisschen, auch wenn ich heute viel zu viel rede, ich halte gleich die Klappe. Aber
nein, ich liebe es, wenn du redest, aber ich entschuldige mich schon im Vorhinein, dass ich diese Privilegien habe, weil ich kann nichts dafür.
Nein, das ist alles gut. Wir sind ja dafür. Wir sind ja total dafür, beide. Also ich bin auch weiterhin dafür.
Ich bin ja dagegen, aber mach mal.
Aber schau mal, auch wenn ich höre, dass diese 1.000 Euro Entlastungsprämie, die wird ja diskutiert, ob die Arbeitgeber die jetzt zahlen oder der Staat oder gar keiner. Wenn der Staat zahlt, dann wird das finanziert aus einer Erhöhung der Tabaksteuer. Schon bin ich wieder.
Darfst du dich wieder beteiligen und soziale Verantwortung übernehmen?
Immer, dass ich sage, ich habe keinerlei Anspruch als Selbstständiger. Ich zahle hohe Steuern mein Leben lang, bekomme nichts. Und fürs
aber das ist doch schreiend ungerecht.
Mit dem Rauchen, ich
schäme mich, wenn ich das
höre. Nein, musst du nicht. Mit dem Rauchen kann ich doch auch noch einen schönen Beitrag leisten. So, dazu, dass die 14% zusammenkommen. Ich will nur mal meinen egoistischen Hintergrund liefern, bitte.
Gut.
Weil der Operationsplan Deutschland, auch wenn das jetzt nach einem weiten Weidenschlenke.
Wir wollten eigentlich medizinische Themen vermeiden.
Genau. Der Operationsplan Deutschland legt fest, was die Chirurgen wann wo machen.
Nationale dürfen. Kastration ist das Thema.
Ja, nee, der Operationsplan Deutschland, ich vermute, es wissen alle, ich sage es trotzdem mal kurz, ist ein 1400 Seiten dickes Dokument, das keiner zu sehen kriegt. Ist, glaube ich, gerade überarbeitet worden oder wird noch überarbeitet und dann allen, die es angeht, vorgelegt, aber nicht uns. So, der Operationsplan, was wir wissen, ist, dass der Operationsplan Deutschland eher der Plan für die Zukunft ist und für die kriegstüchtige Zukunft Deutschlands. Also was wir dann so machen und wenn es jetzt Richtung Osten geht für uns, Wir wissen alle, dass durch die Neugestaltung der NATO und dass Deutschland zur Drehscheibe wird in diesem kommenden Krieg.
Wie damals also, im ZDF, im Nachmittagsprogramm, wenn es sonst nichts gab, musste man halt Drehscheibe gucken.
Richtig. So. Lass uns mal eine Sondersendung Drehscheibe machen. Nein, also wir werden zur Drehscheibe. Das heißt, es werden die Waffen und Soldaten werden über uns nach Osten gedreht und die Leichen zurück zu uns nach Westen und die Verletzten. Das heißt, Deutschland... Das
ist eine Win-Win-Situation.
Genau, und Deutschland, da muss man dann auch ein bisschen gucken, an welcher Autobahn man sich dann so aufhält, weil möglicherweise ja auch jemand was dagegen hat, gegen die Truppenverlegung, falls wir einen Gegner haben. Davon gehe ich aus. Und da kommt jetzt bei dieser ganzen Kriegsvorbereitung mir uns unser Freund, wie heißt er? Entschuldigung, ich habe dir das vorher gesagt. Ich muss mal meinen Zettel suchen, ich habe hier gerade keinen. Dominik. Dominik hat von mir geschrieben, lang und breit. Vielen Dank, weil das ein sehr guter Gedanke war. Wenn wir doch wissen, dass wir also möglicherweise noch genug Patroninnen in den Hülsen zusammenbekommen, um überhaupt Munition zu haben, aber auch wissen, dass wir eine weitgehend inkompetente und demoralisierte Truppe haben, auch wenn wir sie auf 460.000 Mann aufstocken, und der Gegner, Waffen wie Oreschniks heißen die zum Beispiel, und ich habe gerade vergessen, wie die anderen heißen, die keinen konventionellen Krieg erforderlich machen, sondern über unsere Truppen wegfliegen nach Deutschland und dort ihre Ziele treffen. Die Russen haben ja gerade schon mal gezeigt, dass sie sowas wissen, wo sie treffen müssten, indem sie eine Liste der Fabriken als potenzielle Kriegsziele erklärt haben.
Müssen wir ein bisschen erklären. Ich glaube, sie waren etwas indigniert darüber, dass mit deutschen Drohnen im russischen Gebiet
zum Beispiel Raffinerien angegriffen werden. Ja.
Und haben gesagt, sie betrachten uns quasi als Kriegsgegner. Mhm. Und haben dann die Ziele ausgegeben, in denen diese Drohnen hergestellt werden und den Leuten geraten, sich ein bisschen zurückhaltend an diesen Orten aufzuhalten.
Ja, vielleicht lieber ins Homeoffice zu gehen. Ja, unsere Regierung hat das nicht weiter kommentiert.
Habe ich ehrlich gesagt auch nichts von mitbekommen, okay.
Gut, aber wenn man sagt, jetzt mal davon abgesehen, falls Sie neben einer Drohnenfabrik wohnen, gehen Sie vielleicht häufiger mal woanders spazieren. Wenn wir davon ausgehen, dass wir keinen konventionellen Krieg führen gegen Russland, dass wir Krieg führen wollen, ist ja bekannt, sondern die Oreschniks dann über unsere Truppen wegfliegen nach Deutschland, dann sagt der Kollege Dominik zu Recht mit Fragezeichen, weil wir höfliche Zuhörer haben, und ob das nicht vielleicht eher darauf hindeutet, dass der Operationsplan Deutschland dann eher das Heimatland betrifft, ich glaube, man darf das noch sagen.
Und wir wäre ich ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt.
Okay, also gut, die zurückgebliebenen, also den ehemaligen Standort.
Das Restterritorium.
Aus verschiedenen Gründen vielleicht so ein, zwei Probleme mit Licht, Wärme und Versorgung hat. Ob dann nicht der Operationsplan Deutschland eher ein richtiger und guter Plan ist, Unruhen in Deutschland selbst zu moderieren.
Das heißt, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, mache ich Kriegsökonomie. Mhm. Und wenn die Gesellschaft aufmuckt, dann mache ich Kriegskommunikation und Notstandsgesetze.
Wenn es dazu kommt, womit wir jetzt ja rechnen, und deswegen schließt sich ja für mich der Kreis, dann brauchen wir dringend, also nicht nur die mehr Soldaten, die die Ordnung herstellen, sondern eben auch vor allem mehr Beamte, ob in Uniform oder nicht. Denn das ist ja nicht auszudenken. Wir sind ja immerhin 84 Millionen Bewohnerland. Und wenn es hier zu Unruhen kommt, Matthias, und dann auch noch unsere vorhandenen paar Soldaten irgendwie Richtung Osten irren, wo sie sich wahrscheinlich verirren, weil es keine Smoothies auf dem Weg gibt. Aber da müssen wir doch hier zu Hause gucken, dass jemand die verbliebenen Vorräte an Wasser und Suppe an die richtigen Leute verteilt.
Das heißt, die Beamten sind dann sowas wie Soldaten in Nadelstreifen? Mhm. Aber ist der Einsatz von Beamten im Inland überhaupt erlaubt?
Der Einsatz von Beamten, was? Die sind ja nicht bewaffnet. Also die
müssen. Nein, ich meine, das war ein blöder Scherz.
Auf der Einsatz zum Damen. Dankeschön.
Ja.
Ich
schlafe
gerade ein bisschen. Ist das schwieriger in diesem Format?
Dürfen die was tun im Inland? Das ist die Frage.
Das ist schwieriger in diesem Format, ist die ernsten Themen im Kopf zu sortieren. Und dann kommt Matthias Borchardt. Was ist der Einsatz von Beamten im Inland überhaupt erlaubt?
Der war nicht schlecht, oder?
Der war sehr gut. Ich gehe jetzt nach Hause und du machst mal irgendwas anderes hier.
Nein, das Blöde ist, die Witze sind immer gut, aber das zerhagelt dann völlig ernstes Thema. Das ist auch ziemlich destruktiv, was ich tue. Das ist disruptiv wie dieser Trump-Clown. Der durch die Geschichte poltert, so bin ich hier der Trump-Clown, der durch die ernsthaften Diskurse poltert.
Nein, ich liebe
also,
das.
Du sagst,
ich sehe immer so schlecht aus, wenn man sagt, der Sven, der versteht überhaupt nichts. Der hört auch nicht richtig zu. Ja, okay, habe ich jetzt.
Also deine These ist die, es gibt einen Operationsplan Deutschland, der nicht zur Penetration des Feindeslandes dient über die Drehscheibe Deutschlands, sondern zur Selbstkastration Deutschlands. Im Sinne einer Unterwerfung der Bevölkerung, indem man sie einerseits korrumpiert, indem man sie zu Beamten macht und auf der anderen Seite sie repressiv unterwirft, indem diese Beamten sie kontrollieren.
Ja, deswegen ist es auch wichtig, dass wir vor dem Ernstfall, der ja eintreten soll und wird, dass wir da möglichst auch noch die EU-Wallet und die Klarnamenpflichten und alles andere, nicht nur in der Fußgängerzone, dass wir das durchbekommen.
Das heißt, wir erweitern das Arsenal der Kontrolle und Durchsetzung von Ordnung. Mhm. Welche Rolle wird dabei das Ordnungsamt spielen?
Du, bestimmt ganz, ganz wichtig.
Also mir fehlen die ja ein bisschen seit Corona, diese komischen Typen in diesen Warnwesten, die mir sagen, dass sie eine Maske aufsetzen. Also ich habe so eine Art Phantomschmerz.
Aber du, wir erinnern uns doch an damals, also dass man mit wem man wie viel Orangensaft in welchem geschlossenen Wandschrank trinken darf, zu welchen Tageszeiten. Das wurde ja alles mit Schneekettenplan Niedersachsen. Wir erinnern uns, das wird sicherlich auch in Zukunft schön. Und da, aber nochmal, da brauchen wir noch Verstärkung.
Absolut.
Denn das ist ja keine Kleinigkeit, wenn man sich tatsächlich hinstellt und sagt, wir werden über unser Gebiet werden die Truppen zum Angriff transportiert. Braucht man ja gar nicht so viel Fantasie, um sich vorzustellen, sollte da ein Gegner sein, der einen Speer hat oder eine Rakete, könnte es sein, dass er auf uns schießt. Man weiß es nicht.
Aber ja, der Russe, der ist ja da so ein bisschen empfindlich und humorlos.
Ja.
Der kriegt ja einiges in den falschen Hals. Mhm.
Ja, aber nochmal, positiv denken und proaktiv handeln, wir brauchen mehr Beamte. 14% garantierten Mehrlohn und das ziehen wir bei den Renten ab. Da kann man ja auch den Gürtel noch ein bisschen enger schnallen.
Ja, die Rente soll ja sowieso sowas wie eine Basisabsicherung nur sein. Mhm.
Ja.
Also eine Minimalrente, dass man so mit halb knurrendem Magen ins Bett geht und den Rest, die zweite Hälfte, kann man dann irgendwie selber erwirtschaften, weil man hat ja viel Zeit.
Ja, muss man aber sicherlich auch mit 50% versteuern.
Ja.
Das ist ja jetzt auch, was sich herauskristallisiert. Also das sind halt nur Rentner. Ne? Also nichts gegen Rentner. Aber die Wichtigkeit von Beamten und Soldaten ist ja nun, und Politikern haben wir ja nun verstanden. Wenn sich die Rentner da nützlich machen können für kleines Geld, also auch als Aufpasser, Denunzianten und Rest-Pumpernickel-Verteiler, warum denn nicht?
Mhm.
Was ist das denn für ein Geräusch? Mach dir keine Sorgen, du hast doch, du kriegst doch.
Ich denke Sold. Nicht nur an mich, ich denke an die anderen. Dass ich finde das ungerecht. Mir geht das auf den Sack. Mhm. Ich finde es ein ganz, also ich meine, jetzt haben wir April und ich dachte, der März ist weg, aber das ist, geht ja immer noch weiter.
Ja. Ja.
Was macht der für ein Mist? Wir sind alle faul und bequem.
Ja, wir müssen kriegstüchtig werden mit Pistolius und was nicht alles. Das sind aber so, da sind ja so für mich, entschuldige, so ein paar grundsätzliche Prämissenfehler drin. Da kommen wir aber gar nicht hin.
Jetzt legst du nicht immer alles auf die Goldwaage. Welche Prämissenfehler denn?
Nein, das Ganze, so, ich habe das so oft das Gefühl, worüber reden wir hier eigentlich? Warum werden wir denn jetzt kriegstüchtig? Und das ist so albern, dass ich sowas denke. Matthias, ich bin wirklich verrückt. Ich gestehe es.
Wir werden kriegssüchtig, weil die Weltlage unsicher ist, weil wir bedroht werden von Putin,
ja,
der die Braunkohlereviere hier plündern möchte, um seine Energie aufrechtzuerhalten, weshalb wir die ja schnell mit Wasser fluten, damit da keiner mehr drankommt. Mhm.
Ja, das ist ja schon mal gut. Auch natürlich will der unsere Ärzte entführen und unsere ganzen Coaches für seine Soldaten. Das verstehe ich ja auch, weil das, dazu würde es ja reichen, die bestehende Verteidigung. Ich weiß nicht, was die Russen hier wollen. Ich habe das so oft, Matthias. Ich habe solche
Ja, das Witzige Fragen. Ist, die hatten jetzt ja seit 1945 Zeit, hier hinzukommen. Mhm. Und wir brauchen, glaube ich, 5 Jahre, bis wir kriegstüchtig sind, wurde mir gesagt. Und der Russe wartet genau, bis wir so weit sind, weil der sagt, nee, wenn er möchte, das auf Augenhöhe.
Genau. Ja, also nicht, dass er jetzt dann, wo wir unbewaffnet sind und noch nicht gar keine Kasernen haben und unsere
Reservisten so wiederfinden. Drei Oreschniks für Aschenbrödel rüberschmeißt.
Nee, er wartet, bis wir so weit sind. So,
das eine faire Geste, finde ich da.
Haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, diese fehlende Idee, wir wollen lieber Frieden. Also vergiss es, da bin ich total komisch. Ich habe ganz komische Ideen manchmal.
Was hast du jetzt schon wieder für eine Idee?
Ach, das ist so, wenn wir nicht den Iran-Krieg, das ist ja alles völkerrechtskonform, sagen die Deutschen, glaube ich. Ich verstehe das ganz grundsätzlich nicht. Warum ein Land, 250 Jahre alt, ein anderes, 4000 Jahre altes Land, mit Bomben bewirft, weil die irgendwas nicht dürfen. Und das ist eine so blöde Frage von mir.
Also komm, diese Mullahs waren frauenfeindlich.
Ja, okay.
Homophob. Mhm. Und sie wollten die Atombombe.
Ja. Und das dürfen die nicht und dann dürfen wir die mit töten. So, und da frage ich mich.
Wir dürfen das nicht, wir müssen das.
Ja, das gilt aber
nur für uns. Das machen wir mit innerer Abscheu.
Ja, das gilt aber nur für uns. Also nicht für die anderen, oder? Die
dürften
du meinst,
die
nicht.
Dürften uns nicht töten wegen der Atomwaffen, die wir haben?
Hm, oder? Nee.
Nein, weil wir ja die Guten sind. Das wissen wir doch schon.
Gut.
Jetzt macht das fast nicht noch wieder auf.
Nein, will ich auch.
Gibt es eigentlich diesen komischen Ukraine-Krieg noch? Oder reicht es, wenn wir ganz viel Geld bezahlen? Und was haben wir jetzt gesagt? 90 Milliarden? Mhm. Davon 22,5 Milliarden aus Deutschland?
Ja, das gibt es durchaus noch. Das soll auch so weitergehen. Also wir
das heißt,
haben ja
ist ein großes Geschäft, aber man kriegt relativ wenig mit. Das ist ein bisschen aus der Kommunikation verschwunden. Gibt es denn da Friedensbemühungen, diplomatische Verhandlungen?
Na, also einmal das Ganze zu beenden. Das ist ja auch wichtig zu den 90 Milliarden. Das wird ja nicht alles nur für Waffen verwendet, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern auch
für Immobilien in Monaco. Hast du gelesen auf den Nachdenkseiten?
Bestimmt auch. Aber
450 Millionen hat sich jemand, ein Oligarch, eine 11-Zimmer-Wohnung, ein kleines schickes Apartment in Monaco geleistet. Mhm. Das muss ja auch erstmal erwirtschaftet werden. Ich meine, eine halbe Milliarde für ein kleines Apartment.
Das hat er direkt nach einer 14,2-prozentigen Gehaltserhöhung sich leisten können.
Ganz genau.
Nein, aber es ist ja nicht nur für Waffen, diese 90 Milliarden, denn durch den Krieg handelt es sich natürlich bei der Ukraine auch um ein Volk ohne Wohnraum. Wir schaffen da ja jetzt auch endlich bezahlbaren Wohnraum
Ach.
In der Ukraine. Weil
ja, wir gleichen den Staatshaushalt aus, oder?
Ja, weil wir das ja auch nicht brauchen hier. Also wir haben ja ein Überangebot an Wohnungen, sowohl für unsere Einheimischen als auch die willkommenen Zugewanderten. Deswegen helfen wir in der ganzen Welt gerne. Auch, dass das wieder eingerichtet.
Also 22
wird.
Milliarden sind ja Peanuts.
Das sind alles Peanuts. Man muss ja auch möglichst viel Schulden machen. Aber nochmal, es passiert schon noch was in der Ukraine. Sie ist nur gerade aus den Nachrichten so ein bisschen rausgefallen.
Also das wollte ich sagen. Also ich wollte beklagen, dass da nach wie vor junge Menschen ihr Leben lassen und vielleicht auch alte. Mhm. Dass da geschossen, getötet und gestorben wird. Und dass keine Sau irgendwie in die Absicht hegt, das mal zu beenden, sondern dass man das als willkommenen Vorwand zum Ausbluten Europas und zum Fettmästen der Rüstungsindustrie missbraucht.
Ja, das wäre wieder so eine
Prämisse. Ich könnte kotzen, echt kotzen.
Ja, aber das...
Diese ganzen unbenannten, unbetrauten Toten. Mhm.
Ja, mit ja demnächst dann uns, wir dürfen uns dann beteiligen daran. Aber das ist nochmal wieder Prämissenfrage. Was machen wir da eigentlich? Wenn du die andere Seite liest, die Russen, darf man ja nicht lesen, aber die militärische Sonderoperation, wie das dort drüben heißt, zur Befreiung des seit 2014 bestehenden niedergebettelten Ostteils. Er ist ja fast abgeschlossen für die Russen. Wir wollen das nochmal erwähnt haben. Es gibt dann noch die Frage, während ja die Sanktionen der Amerikaner zumindest nicht mehr russisches Öl betreffen, das gilt nur für uns, noch die offene Frage, die wir vor Jahren mal schon diskutierten, ob denn die Russen sich auch noch den Zugang zu Odessa holen. Wollen wir nicht vertiefen. Das geht dann um Moldau, Chisinau, wenn man so kleine Meldungen dann auch noch mitbekommt. Das haben wir schon vor 2 Jahren gesagt. Wahrscheinlich werden die Russen versuchen, die Rest-Ukraine, die westliche, vom Meer abzuschneiden. Aber das sind wären ja eigentlich wichtige Themen.
Und ja.
Ich finde es auch skandalös, dass unsere 40-Mann-Redaktion das nicht ausreichend aufarbeitet hier. Ganz wirklich schlimm. Ingo, wir müssen reden. So, dann gibt es noch einen anderen Krieg, Iran. Möchtest du dazu auch was sagen?
Ich würde gerne das Zentrum des Ganzen nochmal bedenken wollen, nämlich die Energiefrage. Oder machen wir das danach?
Ja, das hängt ja zusammen. Aber,
genau.
Ja, können wir gerne zusammenknoten. Ich will nur, genau, die Energiefrage. Ich will nur zum Iran, wenn ich,
sag mal,
wenn du mir erlaubst, 2,5 Stichwörter, Worte. Was ich letzte Woche ganz amüsant fand, waren so Hinweise von, ich weiß gar nicht, wie heißt die, Ada, Nestor, ich verlinke das alles. Das sind ein paar Links mehr diesmal. Ja, Ada, Nestor. Die hat mal ein bisschen aufgepasst und diese ganze Energieknappheit, die sich an unseren Tankstellen widerspiegelt und die ganze
Tankstellenpreise über die
Kerosin mehr. Wie gesagt, ich verlinke es mal. Es ist so, das ist keineswegs so, dass die ganze Welt wahnsinnig gefährlich geworden ist und das Öl knapp, sondern die Routen haben sich noch ein bisschen verändert, der Tankschiffe, die weiter aus den Öl.
Das heißt, wir sind nicht arm, das Geld ist nur woanders, wir haben keine Ölknappheit, sondern das Öl ist einfach nicht da.
Genau, das Öl ist, wandert in die USA und die Raffinerien in Louisiana sind bis zum Rand ausgelastet, also die Raffinerie schwebt nächste Woche nicht mehr, weil Russland kein Öl mehr schickt, aber die USA brummen, weil auch der völlig unter den Tisch gefallene Herr Maduro, ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert, da gab es mal so ein kleines Land, Venezuela, das vorher China billig mit Öl beliefert hat. Dieses Öl geht in die amerikanischen Raffinerien, es geht auch nicht mehr nach Kuba. Und die Ölströme in Form von Tankschiffen aus dem Mittleren Osten haben sich auch verändert und verlagert. Und fahren mehr in die USA. Dazu muss man vielleicht auch noch wissen, die Blockade der Amerikaner, die blockieren ja von der anderen Seite, die Straße von Hormon, erinnerst du dich?
Ja, ja.
Und versuchen, die Chinesen so zu treffen. Wenn man jetzt noch einen im Sinn bitte dazu tut und sagt, so ein Schiff mit Öl drauf, das muss versichert werden. Es könnte ja aus Versehen auch mal anfangen zu brennen. Es könnte sogar mal aus Versehen von den Amerikanern getroffen werden. Und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die Leute, die festlegen, wie hoch die Versicherungsprämie für ein Ölschiff ist, sitzen zufällig in London. Das heißt, dass die Amerikaner plötzlich irgendwie sich freuen über wahnsinnig.
Das Schiff hat sehr teuer, willst du damit sagen?
Genau. Ja, aber nicht in alle Richtungen. Die Route in die USA ist ja sicher.
Ach so.
Die Route nach China nicht. Also wir, wenn wir sagen, der Trottel mit der orangenen Frisur spielt schon mit seinen Leuten auch so 4D-Schach. Ne? Es ist nicht so einfach.
Aber der macht das für uns.
Naja, klar. Für uns, für wen? Für uns.
Für uns Menschen, für uns. Der erlöst die Menschheit. Der macht das nicht, um Amerika reich zu machen oder sich und seinen Buddies die Taschen voll.
Nein, stimmt nicht. Der macht das für uns, weil er uns mag.
Ganz genau.
Gut, es geht um Energie, du hast völlig recht. Wir, uns kratzt das sowieso nicht, weil wir wollen und werden.
Wir
haben,
wollen uns von der Energie unabhängig machen.
Wir wollen Freiheitsenergie.
Ja.
So hat es ganz Bayern skandiert. Vorgesungen von Frau Schulze, die dringend für die Impfpflicht war. Wir erinnern uns.
Wer war gleich Frau Schulze?
Das ist von der Grünen, hochbegabte junge Grünen-Politikerin im Freistaat.
Und warum ist es Freiheitsenergie?
Weil sie wir uns frei machen von Öl, Gas, also von den ganzen Fossilen. Wir werden nur noch erneuerbare Energie haben und wollen das auch, um unseren Energiebedarf zu
decken. Also keine versteinerten Muscheln mehr, die verheizt werden, sondern wir...
Nein, wollen all das nicht mehr.
Keine also Fossilienenergie.
Nein. Wir wollen weder Fossilienenergie noch kein Öl, kein Gas. Das wollen wir alles nicht mehr. Wir werden das alles umstellen auf Wind und Solar.
Mir geht das nicht weit genug. Ich okay. möchte mich von Energie insgesamt unabhängig machen.
Wie jetzt insgesamt? Gar keine Energie mehr?
Ja, keine Energie.
Nicht mal mehr Wind?
Nee, und keine Sonnenenergie. Weil dann ist man wirklich frei. Frei von Wärme, frei von Produktion, frei von Mobilität, frei von Kultur, frei von Ökonomie, frei von Industrie. Du hast das mal in eine wunderschöne Formel gebracht. Du sprichst vom unbeleuchteten Wildpark. Und das scheint mir die Utopie zu sein, der wir nachgehen wollen. Rousseau nannte das den Naturzustand. Ich glaube, da müssen wir hin.
Das mache ich ja gerne mit dir so. Wir dann so immer so im Lendenschurz uns verstecken vor den anderen. Aber ich glaube,
ich habe gehört, da gibt's Ameisen.
Ja, nicht schön, ne?
Nee.
Nee, dann wollen wir das doch nicht. Aber ich glaube, die jubelnden Grünen, ich weiß das nicht, ich weiß sowieso wenig, aber ich glaube, sie verschätzen sich so ein bisschen. Das jetzt nicht wegen Beleidigung. Nee, ich frage mal lieber. Also ich glaube, sie verschätzen sich ein bisschen, weil die sprechen, glaube ich, nur von Elektrizität, ne? Wenn ich das richtig sehe.
Also, ja, aber wir brauchen Strom, wir brauchen Stromenergie, ja. Und wir brauchen Mobilitätsenergie und das können wir auch mit Strom machen.
Ja, also
wofür braucht man noch Energie? Das reicht doch.
Wärmepumpen und E-Autos.
Genau. Ganz genau.
Aber bisher ist es so, dass dieser Elektrizität nur 20% unseres Primärenergiebedarfs ausmacht. Und der Rest,
ja. Fast die Hälfte der Primärenergie geht in Strom.
Fast die Hälfte, ja, 20%, also 80% brauchen wir leider für andere Dinge und die sind mit erneuerbaren Stand jetzt eben nicht zu bewerkstelligen.
Was denn zum Beispiel? Fällt ja gar nichts ein.
Was, das kann ja gar nicht sein, damit ich nichts auslasse. Also es gibt von Benzin, das brauchen wir nicht mehr, sagst du, oder?
Genau, dann haben wir unsere E-Autos.
Aber auch zum Erhitzen von Dingen, also wie zum Beispiel so Zement, braucht man sehr viel Hitze und Glas und Stahl und Aluminium.
Ja gut, wenn wir kein Zement mehr haben, dann nehmen wir halt Beton.
Ja, da würde ich gleich gerne mit dir zu den Alternativen kommen.
Okay. Weil
auch alles andere, das betrifft dann eben natürlich auch gewisse Transportarten. Bisher gibt es noch keine Tankschiffe, brauchen wir auch nicht mehr, oder? Flugzeuge brauchen wir nicht mehr.
Weil ja, alles mit E-Mobilität. E-Flugzeuge, E-Schiffe.
Ja, da reichen dann leider die Akkus nicht ganz, um so einen Jumbo-Jet zu starten. Der ist dann voll. Dann macht es wenig Sinn. Der kann, ist zu schwer zum Starten. Nein, aber wenn man sagt, das wollen wir jetzt alles ersetzen, es ist momentan noch vollkommen unmöglich. Man kann übrigens auch nichts recyceln, zum Beispiel Glasflaschen, wenn man sie nicht vorher mal hergestellt hat. Sollte klar sein. Und Glas geht nur mit hoher Hitze, die wiederum nur aus fossilen Brennstoffen geht. Da sind so ein paar Dinge für
Herausforderungen,
würde ich ganz zu Ende gedacht. Ich weiß nicht, aber ich bin ja bei dir. Ich sage auch, komm, dann lass uns das ersetzen. Also 80%, dann haben wir ja letztes Mal gesagt, wir nehmen Brennnesseljauche statt
Dünger.
Statt Stickstoffdünger.
Weil, genau.
Aber Bosch-Verfahren geht ja nur mit Gas. Das kann man vergessen. Also nehmen wir Jauche und Brennnesseljauche.
Gülle.
So. Was machen wir denn statt Plastik?
Dann nehmen wir Kunststoff. Ist doch ganz einfach.
Ich sag dir das nicht gern, aber...
Was denn?
Kunststoff ist Plastik.
Ehrlich? Nein.
Ja, das ist ganz einfach. Doch, also das ist...
Ach Mann,
oh. Also was nehmen wir statt Kunststoff? Der ist ja allgegenwärtig. Nehmen wir, würde ich sagen, Pappe.
Ja.
Recycelte.
Ja.
Pappe, so wie viel Strohhalme bei McDonald's, die sich sofort auflösen, können wir das ja auch, ich denke, so für Dichtungen verwenden.
Natürlich.
Oder Gummistiefel oder Brillenfassungen.
Pappstiefel.
Das kann man ja alles aus Pappe machen.
Natürlich.
Oder? Was machen wir statt Glas?
Holz.
Ja, schönen Ausblick haben sie da. Ich denke gerade an unsere Brillengläser, auch deine. Sind die aus Glas oder Plastik?
Aus Kunststoff.
Das wäre dann also Pappe jetzt. Macht vielleicht vieles
einfacher. Wenn die mal kaputt gehen, nehme ich gerne Holzgläser.
Ja. Macht die Welt vielleicht erträglicher.
Auf jeden Fall. Hat man ein Brett vorm Kopf.
Gut, dann haben wir noch so Sachen wie Stahl und Aluminium, ich glaube.
Ja, für Aluminium habe ich auch eine Alternative, Staniol. Kennst du noch Staniol?
Ja, ich erinnere mich dunkel. Das ist so ein flatteriges.
Und statt Kunststoff ist mir noch eingefallen, könnte man Bakelit nehmen.
Was ist denn Bakelit? Ist das nicht Keramik?
Nee, das ist auch so eine Art Plastik.
Ach so, ja, guck, dann bist du wieder. Das geht
ach Mist.
Kannst du, kein Kunststoff ist Plastik, Matthias. Schreib dir das mal hinter die Löffel. Ja, okay. Also Autos, Maschinen, Züge steht hier, Flugzeuge und Gebäude bauen wir dann aus Bakelit und Fimo.
Fimo ist eine Art Knetgummi, ne?
Ja.
Ach genau, können wir können die Gummi statt Plastik nehmen?
Ja, auch eine
Kautschuk.
Ja, Kautschuk ginge ja tatsächlich. Also aber so Plastik halt.
Ja, siehste, man muss sich nur was einfallen lassen.
Die Frage noch, was wir statt Zement nehmen, aber da kann man.
Nee, nehmen wir Beton, auch, das habe ich doch schon gesagt.
Oder vielleicht Stroh, wie bei der Carola-Brücke oder wie hieß
das? Ja, genau.
Da haben sie doch früher schon sowas verwendet.
Und statt Asphalt nehmen wir Teer.
Auch eine schöne Idee. Das ist. Oder eben auch Holz.
Oder Stein.
Ich sehe schon, mit ein bisschen guten Willen.
Und etwas Sprachmagie.
Ja, auch diese.
Weil Materialqualitäten sind ja sozial konstruiert wie Geschlechter.
Hm. Ich sehe schon, das wird, Matthias.
Ja,
also, auch wenn's
du, ich könnte zum Chefberater der Energiewende werden, findest du nicht?
Ja.
Bei meiner Überqualifikation, ich habe ja nicht nur von Ökonomie Ahnung und Physik, sondern eben auch von Materialkunde.
Mhm. Ja, wobei das spielt dir dann natürlich auch, als du bist, erstens bist du natürlich der Klügste von allen, aber dass man jetzt auch sagt, du spielt dir ja auch in die Karten, wenn wir frei sind von Industrie.
Ja.
Und frei von Arbeit.
Ja.
Dann brauchen wir ja auch nur noch 30% der Energie, die wir im Moment brauchen.
Eben. Das
ist tatsächlich so. Die Privathaushalte brauchen ja nur 30%. Die haben wir dann zwar nicht zuverlässig, weil Erneuerbare sind ja flatterhaft, wie wir wissen, aber zumindest manchmal. Das heißt, es wird Tage geben, an denen wir alle so richtig Licht haben abends und alte Serien gucken können. Diese Drombuschs oder so auf unserem ZDF-Stream, unserer Holz-Stream-Plattform, muss man zu Ende denken. Das wird schon gut. Wir haben alle keine Arbeit, wir haben genug Windenergie und die anderen können uns mal. Und du bist der Chefberater.
Ja.
Finde ich gut.
Komm endlich mal die Abhängigkeit von Energie aufheben.
Ja, komme ich mal auf der Holzrollbahn nach Süden gerollt mit meinem Lastenrad. Und dann trinken wir mal einen grünen Tee.
Wollen wir noch das was Ernstes besprechen?
Ja, unbedingt.
Ja, das war ja bisher alles nur, bitte?
Ja, bisher war das ja alles nur
erfundener
Unsinn.
Mhm. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie ich momentan die Lage empfinde, wenn ich mal ernst bin. Und ich finde sie unangenehm, wenn ich es auf ein Wort bringen darf. Möglicherweise sogar bedrohlich.
Mhm.
Wenn man mit Bewertungen nicht vorsichtig sein möchte, auch vielleicht sogar beängstigend. Denn die Zukunft scheint ja nicht nur ungewiss, sondern auch unschön zu werden. Oder? Fall mir ins Wort, wenn ich daneben greifen sollte.
Nö, das kann man so sehen.
Wir leben in ökonomischer Unsicherheit.
Mhm.
Und das gilt eben nicht nur für den Einzelnen, der das Gefühl hat, wie kriege ich die Holzbrille bezahlt, sondern wie komme ich überhaupt über die Runden. Und es gilt für die Gemeinschaft. Das heißt, das, was sozusagen im Einzelfall als Problem auftauchen könnte, wird durch die Gemeinschaft nicht mehr aufgefangen, möglicherweise.
Mhm.
Wir haben vielleicht ein eingeschränktes Sicherheitsgefühl. Das heißt, wir empfinden die Weltlage als bedrohlich. Wir empfinden unsere Stadtbilder als unsicher. Ich spreche ausdrücklich davon, dass wir das so empfinden. Ob das faktisch so ist, das weiß man natürlich nicht. Eher nicht. Es sind ja die Männer. Wir misstrauen den Medien im Hinblick auf die Möglichkeit, uns überhaupt ein Lagebild zu machen, auf dessen Basis wir gute Entscheidungen für unser Leben treffen können. Also was mache ich mit meinem verbliebenen Geld? Wie komme ich an neues Geld? Wo wähle ich meinen Lebensmittelpunkt? All das ist schwierig. Wir misstrauen den politischen Akteuren. Wir misstrauen den politischen Prozessen. Wir misstrauen den Instanzen. Wir fühlen uns nicht mehr geborgen. Wir haben nicht mehr das Gefühl, dass sie in unserem Sinne Entscheidungen treffen. Und Stabilität und Sicherheit und Wohlstand schaffen. Beurteile ich das richtig?
Das klingt alles so, als hättest du das vorher als existent angenommen. Also das ist der einzige
Unterschied. Nein. Das möchte ich gar nicht behaupten. Es ist nur so, dass den Leuten das jetzt klar wird. Und daraus stellt sich der Eindruck an, dass das Allgemeinwesen oder das Gemeinwesen implodieren könnte. Und ich mit meinen eigenen Handlungsmöglichkeiten dem nicht gewachsen sein werde. Weder für mich und meine Familie ein gutes Leben zustande zu bringen, noch irgendwie das Ganze zum Guten zu wenden. Das heißt, was man früher als Voraussetzung für politisches Engagement gebraucht hat, nämlich die Glauben an die Wirksamkeit der eigenen Person in der Gemeinschaft, ist ein wenig abhanden gekommen.
Ja, also und ich
widersprich, wenn du.
Nein, ich kann ja nicht widersprechen. Ich empfinde das anders, weil ich das nicht, dieses vorherige Gefühl nicht kenne.
Ja, diese Fiktion zumindest zu haben, ich kann durch eine Wahl was ändern, ich kann Pläne schmieden, ich kann mich auf etwas verlassen, was Politiker sagen. Dass das noch nie vorher der Fall war, das weiß ich auch, aber so bedrohlich wie jetzt und für so viele Menschen als erschütternd war es auch nicht. Das heißt, wie möchte man sein Leben planen? Auf der Basis dieser großen Unsicherheitsfaktoren, die natürlich auch als Angstszenario geschürt werden, damit die Leute sich in die Ohnmacht flüchten. Das wäre also das eine.
Ich widerspreche dir nur deshalb nicht, weil ich das wichtig finde, dass du es beschreibst. Das geht sicherlich nicht nur dir so.
Ja, das war mein Ansatz.
Genau, ich könnte nur widersprechen, weil ich das alles immer ganz anders gesehen habe. Und von daher erübrigt sich gerade mein Widerspruch. Ich verstehe das, was du meinst.
Also, dein Lebensgefühl, das du seit Jahrzehnten hattest, ist jetzt demokratisiert worden und es hat sich als Lebensgefühl.
Ihr nähert euch
mein Unsicherheit für alle.
Ja, genau. Das ist genau.
Existenzängste permanent für alle.
Ja, willkommen in meiner Welt. Aber darum geht es ja gar nicht. Es ist wichtig, dass du das mal beschreibst. Also das ist ja nicht nur dein individuelles Gefühl, sondern wahrscheinlich auch von weiteren 20%. Denn der Großteil der Menschen ist es ja völlig egal, oder?
Ja, ob sie es spüren oder nicht, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls, wie geht man damit um? Und ich habe mal ein paar Sachen zusammengestellt, wie Menschen darauf reagieren. Und bitte jetzt nicht missverstehen, das sind alles verständliche Reaktionen. Und es gibt auch kein richtig und kein falsch. Ich bin nur in dem Ergebnis zu dem Punkt gekommen, dass wir letztendlich dem einzigen Hebel, den wir hätten, uns nämlich zusammenzutun und politisch dagegen vorzugehen, damit nicht näher kommen. Es gibt zum einen das Ignorieren dieser Phänomene und das sich beziehen auf andere Themen. Also, dass ich sage, ich interessiere mich einfach nicht mehr für Politik. Kann ich verstehen. Oder? Diese ganzen schlechten Nachrichten, die tue ich mir nicht mehr an. Dann gibt es die Projektion in einer Erlöserfigur nach dem Motto, ich bin ohnmächtig, aber der Trump, der wird's machen. Wenn der jetzt alle Schiffe in die USA umlenkt, dann tut er das für mich.
Ja.
Kann ich verstehen, ist mir ähnlich gegangen. Ich war ein großer MAGA-Fan und du kennst meinen Trump-Traum, wo ich im Weißen Haus neben ihm aufgewacht bin und gesagt habe, guten Morgen, Papa Trump. Ich verstehe das. Dann gibt es sozusagen die Verlagerung aus der äußeren Aktivität in die innere Aktivität, dass die Menschen sagen, ich habe die Kraft der Gedanken. Ich bin zwar wirkungslos im Hinblick auf die Veränderung des Politischen, aber auf der Wege der Meditation kann ich das Gute herbeiführen, indem ich das Gute denke. Das heißt, da ist immer noch ein Willen zum Guten da, aber der Handlungsraum wird gewissermaßen ins Spirituelle verlagert. Kann ich verstehen.
Ja.
Dann gibt es Leute, die sagen, ja, die Menschen waren ohnehin immer ohnmächtig, aber es sind die geistigen Mächte, die gegeneinander kämpfen. Das Gute gegen das Böse, das Schatten gegen das Licht und irgendwie, es wird alles zum Guten kommen, wir verlassen uns darauf. Habe ich auch vielfach beobachtet. Und es gibt einen Rückzug ins Private, dass man sagt, okay, wenn ich die Dinge nicht ändern kann, dann kümmere ich mich um die Dinge, die ich ändern kann. Mhm. Dann mache ich meine Kinder glücklich, dann kümmere ich mich um meine Nachbarn und meine Familie.
Ja. Alles zulässig.
Und ja, und völlig verständlich. Und auch, man muss ja auch irgendwie gesund bleiben in diesem Scheiß.
Ja, genau. Aber jetzt kommt der Haken wahrscheinlich, ne?
Ich weiß es nicht.
Na, du hast das im Grunde so anmoderiert, dass du sagst,
es könnte sein, dass
all diese Antworten, also das ist keine Gemeinsamkeit oder keine Gemeinschaft, es gibt dann keine Chance auf eine Veränderung, oder? Außer sie fällt vom Himmel, weil wir alle richtig rum meditieren.
Ja, das ist der Punkt. Also ich glaube, diese Leute würden ja sagen, das ist ein Eingriff auf die Veränderung. Mhm. Und die wird auch kommen. Nur das Modell, wie man gemeinhin Veränderung gedacht hat, in politischen Begriffen, nämlich, dass sich eine Gemeinschaft findet, die einvernehmlich handelt. Mhm. Und dann fällt das politischen Stiftet im Sinne eines Gemeinwesens, das von Menschen beseelt wird, die sich als Bürger eines Landes verstehen, das kommt damit nicht zustande und überlässt das Feld eigentlich den anderen.
Ja.
Jetzt kann das sein, dass es ein alter Gedanke ist, der nicht mehr in diese Zeit gehört, wenn ich den so bringe. Mhm. Es kann aber auch sagen, dass das andere Fluchtbewegungen sind, wenn ich böse bin. Oder sehr vernünftige Reaktionen auf eine Situation, die nach alten Mustern nicht zu lösen ist. Ich bin wirklich unsicher. Wie siehst du das?
Naja, man muss bei den Meditierenden wahrscheinlich noch unterscheiden. Ich habe damit ein Problem, wie du vielleicht weißt. Also einerseits finde ich das zulässig, dass man sich aus vielen guten philosophischen Gründen sagt, das ist ja auch irgendwie gar nicht meine Aufgabe und darum geht es nicht in diesem Leben, irgendwelche erfundenen Staaten zu reformieren oder sonst was. Es geht einfach nur darum, diese kurze Zeit gescheit zu nutzen. Dann kann man ja auch vor sich hin meditieren. Ich habe nur ein Problem, wenn dann das verbunden wird mit, wenn ich das schön mache mit dem Meditieren, dann wird die Welt besser. Weißt du, was ich meine? Also, dass man sagt, der Rückzug aus philosophischen Gründen, weil die Welt habe ich sowieso erfunden, das ist mit mir vorbei. Ich mache hier nützliche Dinge, das kann man ja tun. Ich kriege nur eine Allergie, wenn die dann meinen, wenn sie alle schön meditieren, wird die Welt ein anderer Ort. Das glaube ich nicht.
Also wir können es ja mal drauf ankommen lassen.
Ich habe auch nichts dagegen. Wenn es so ist, gibt dann, weißt du,
Wassermann-Zeitalter. Wenn die das schaffen, wäre doch geil.
Das Wassermann-Zeitalter hat hier angefangen. Jetzt kommt dann noch irgendwie eine Krise, dann die Rapture, wie heißt das? Und danach ist dann alles schön. Dann ist die Welt ein schöner Ort. Ich bin dafür. Ja,
ich möchte das nicht ausschließen, dass da was dran ist, was mir nur auffällt, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, dass die Menschen, die waren früher in einer Blase, waren aber eine einvernehmliche Gruppe, die etwas gestalten wollten. Ich weiß noch, dass wir aus der Corona-Kritik heraus plötzlich ganz neue Bekanntschaften in anderen Milieus hatten, dass ein Gemeinschaftsgefühl da war, dass gesagt wurde, wir müssen ins Handeln kommen. Wir sind nicht nur gegen etwas, sondern wir stiften etwas. All das scheint für mich jetzt zu zerbröseln, indem jeder sozusagen in seiner eigenen Spur jetzt unterwegs ist. Der eine meditiert, der andere geht in seinen Garten. Also es findet so eine Zerklüftung und Fragmentierung der Widerstandsbewegung statt. Das ist das, was mich beunruhigt. Mhm.
Ja, gut, das ist sicherlich
auch. Beschreibe ich das zutreffend oder ist das eine falsche Wahrnehmung?
Nö, was falsch ist, die garantiert nicht. Ich müsste das mal länger sacken lassen, ob das im Detail alles so stimmt. Aber was heißt denn das im Ergebnis? Du siehst oder du bist besorgt, dass wir gar nicht mehr zusammenfinden in der Realität, um irgendetwas verändern.
Also ich merke das in der Auseinandersetzung mit meiner Frau, wir analysieren die Dinge ähnlich. Mhm. Die ist das inzwischen, beschäftigt sich mit der Geschichtsfälschung, mit großen Machtnarrativen, mit spirituellen Mächten. Mhm. Und es tut ihr gut und ich finde das auch nachvollziehbar, was sie da macht. Also bitte nicht missverstehen. Ich kann nur diese Prämissen zum Teil nicht teilen. Also diese ganzen Kanäle, die sie momentan verfolgt, sind mir sehr fremd. Und ich merke, dass zwischen uns so eine kleine Distanz wächst. Und das tut mir ein bisschen weh, weil es eben nicht nur, also die kriegen wir überbrückt, das ist nicht das Thema. Aber ich das Gefühl habe, dass wir sozusagen hier nochmal einen Spaltpilz in der Bewegung selber haben, der jeden jetzt so auf seine Einzelschicksal wirft. Der eine geht in die Selbstermächtigung, der andere macht Yoga. Und ist das nicht auch ein Erfolg derjenigen, die uns spalten wollten? Das ist meine Frage.
Ja, da ist alles ein Erfolg, was uns auseinanderbringt. Und ich hoffe, dass, oder bin sicher, dass du das mit deiner Frau gut hinkriegst. Auch wenn ihr dann. Aber da bei euch beiden wäre es ja unterschiedliche Prämissen, wenn ich das richtig verstehe.
Unterschiedliche Prämissen, unterschiedliche Perspektiven auf die Bereiche.
Wir müssen jetzt deine Frau dazu bitten und so mal einfach.
Nein, das war für mich nur ein Beispiel.
Ja, aber respektvoll mit lieben Grüßen, wenn man nochmal, wenn man sagt, ich gucke mir jetzt die Geschichte an und wähle einen neuen Ansatz und lerne interessante Dinge über Außerirdische und Eidechsenmenschen.
Ganz genau.
Dagegen spricht gar nichts.
Finde ich übrigens auch, finde ich als Forschungsfrage total spannend.
Genau, ist ja auch nicht verbunden mit der Hoffnung, dass sich jetzt in den nächsten Wochen in Detmold irgendwas ändert, weil es darum nicht geht. Also deswegen sage ich, der Ausgangspunkt von demjenigen, der sich mit dem Wirken der Eidechsenmenschen auf dieser Erde beschäftigt, ist ein ganz anderer als deiner.
Ganz genau. Ich würde sagen, der, ja, und ich stelle mich da auch selbst in Frage, weil ich mich frage, ist das philosophische Paradigma, auf das ich mich berufe, ist das überholt? Gehöre ich der alten Zeit an oder muss ich das alles preisgeben? Will ich das preisgeben?
Aber das ist, glaube ich, wirklich ganz grundsätzlich wieder Prämisse, weil du operierst ja mit deinem Verstand.
So. Ganz genau.
So, das heißt, alles andere ist dann auch nebensächlich zweitrangig oder jedenfalls ein anderer Tisch oder ein anderes Kino oder ein ganz anderer Raum, in dem man sich dann bewegt. Aber wenn du mit deinem Verstand operierst, das hat ja wiederum Prämissen, dass du meinst, dass du Dinge erkennen kannst, was du nicht kannst. Weil du hast ja nur so drei.
Entfallen wir beide uns das ja auch an dieser Stelle.
Ja, genau. Du hast ja nur die paar Dimensionen und paar Sinne und hast überhaupt keine Erklärung für irgendetwas Paranormales. Das kannst du nur ignorieren, was völlig zulässig ist.
Na gut, ich kann das akzeptieren als Phänomen. Ich kann nur sagen, ich kann es mit meinen Denkmitteln nicht erklären, aber ich akzeptiere, dass es das gibt.
Mhm, aber du schließt es damit aus?
Nein.
Naja, aber du nimmst es zur Kenntnis, da hast kein nichts zu sagen.
Ganz
weiß
genau.
Ich nicht.
Ich mache es aber nicht zur Grundlage meiner Lebensführung oder zur Grundlage einer politischen Entscheidung.
Deswegen sage ich, da muss kein Dissens zwischen den, man muss sich vorher darüber unterhalten, worüber wollen wir reden? Also wollen wir darüber reden, dass wir der Kosmos sind, dass wir in dem Moment, in dem wir getrennt werden vom Kosmos, anfangen zu schreien, weil das die Geburt als Mensch ist. Und dann nur noch über drei von vielen Dimensionen verfügen, also sehr behindert sind, da wir nur noch Verstand haben. Wollen wir darüber reden? Oder wollen wir über das Geschenk des menschlichen Lebens, das eben nur diese drei Sinne hat, wollen wir uns darauf beschränken? Dann sind wir bei Philosophie und Erkenntnisillusionsfähigkeit. Auch spannend. Da muss man sich nicht streiten.
Nein, wir streiten uns ja auch nicht. Ich merke nur eben, dass das dazu führt, dass wenn man bestimmte Grundannahmen nicht teilt, dass es ein Gefühl von Distanz und Fremdheit gibt. Und dass das etwas ist, was eine Reaktion meines Erachtens ist auf Ohnmachtsgefühle, die politisch induziert werden.
Ja, aber wo du eigentlich hin willst, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiere, und das möchte ich auch so gern oft, dass man sagt, okay, du hast einen anderen Ansatz, du sprichst über 7 Dimensionen, ich für 3, über 3. Jetzt mal Butter bei die Fische, Matthias und Frau und alle anderen. Wie können wir denn das in der Wirklichkeit hier anders gestalten, als
genau.
Es jetzt ist, weil uns das nicht zusagt, beiden.
Genau.
So, wo sind es der gemeinsame Nenner in Realität, was ich bewirken, anfassen, zusammenbringen kann?
Ganz genau.
Und das ist das, wo dein Kummer, glaube ich, herrührt. Und meine auch, dass ich sage, aber da finden wir nicht mehr hin. Es gibt dann nicht mal mehr so, können wir nicht mal drüber debattieren, weil die Leute dann sagen, ach, lass doch lieber, dann streiten wir uns wieder. Ich mache dann lieber ein bisschen Eidechsen und du denkst über Sozialismus nach. Tschüss. Also man müsste sich mal besinnen.
Das Gemeinsame als Gemeinsames in der Welt sein wird dadurch erschüttert und erschwert und damit seine wesentliche Voraussetzung für politischen Widerstand auch gebrochen.
Mhm. Ja, das sollten wir vielleicht mal auf unsere kleine bunte Himbeerfahne schreiben. Lass uns danach drüber reden, ob wir Eidechsenmenschen sind oder ob Heidegger recht hatte. Aber vorher kurz mal klären, wie morgen noch das Licht an ist und wir lecker Himbeeren haben.
Du hast mich verstanden.
Ich habe dich verstanden, hoffe ich.
Also. Ja, genau darum ging es mir. Ich habe das selber gar nicht so klar gesehen, bevor wir gesprochen haben. Wie schön, dass es mit dir zu reden.
Ah, danke gleichfalls. Wo sind die Streicher? Es war so, du hast mir gefehlt.
Wollen wir ein kleines ukrainisches, esskrankes Buckelwald-Baby adoptieren?
Ja, wir beide.
Ja.
Unbedingt. Ja. Wir nennen es dann auch Tim.
Hendrik.
Nein, wir wünschen dem jungen Paar alles Gute und wir beide adoptieren auch keine Buckelwale mehr. Wir haben schon genug nicht bucklige Kinder, auf die wir aufpassen müssen.
Das stimmt. Hast du noch einen faulen Gag?
Nee, die waren jetzt alle schon schlecht im Laufe der Sendung. Aber es war schön, mit dir zu reden. So, jetzt feiern wir den 1. Mai nächste Woche und danach kommen wir dann wieder hierher, ne?
Ja.
Oder?
Gehst du auch nach Kreuzberg am 1. Mai?
Was, gibt es da Raketen?
Ja.
Weiß ich nicht. Nee, gehe ich bestimmt nicht.
Ins Volksfest.
Nee, ich glaube, ich gehe.
Ich bin diesmal auch nicht damit von der Partie.
Weißt du, was wir machen? Wir reden dann einfach ohne Publikum. Wir telefonieren einfach am 1.
Okay,
Mai.
Machen
so,
wir.
So, schöne Idee, so mit Bild. Und ihr da draußen, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns über die Unterstützung. Es sind noch Becher da, aber ich verkaufe die nicht. Die werden verschickt. So.
Und wir haben auch noch Lace-Chips.
Lace-Chips weiß ich, ja. Muss man immer so mit diesem Nicht-Werfen. Klebe habe ich gerade nicht da. Also ich kümmere mich, dass das wegkommt.
Gut. In diesem Sinne.
Auch dir und allen einen schönen Sonntag und eine gute Zeit. Bleibt heil.
Bis dann.
Passt auf euch auf. Bis dann.